DW Menschen und Märkte.
Zweimal Gold haben wir heute. OPEC und das schwarze Gold. Indien und das glänzende Gold. Ebenso berichten wir über den robusten Arbeitsmarkt und die gute Konsumlaune hierzulande. Am Mikrofon begrüßt Sie Zhang Danhong. Seit Monaten kennt der Ölpreis nur eine Richtung, die nach unten. Manche sehen darin die Gesetze des Marktes am Werk. Durch die Wiederaufnahme der Förderung in Libyen und amerikanisches Schieferöl gibt es zu viel Öl auf dem Markt. Das Überangebot drückt den Preis. Andere glauben an die Verschwörungstheorie, dass die USA durch den Preisverfall Russland in die Knie zwingen wollen. Egal wie, der fallende Ölpreis setzt Ölexporteuren wie Russland, Venezuela oder dem Iran zu. Trotzdem will die Organisation ölfördernder Staaten, OPEC, an der Fördermenge festhalten. Aus Wien Stefan Oschwart.
Die OPEC wird die Ölförderung nicht reduzieren. Darauf haben sich die Energieminister der 12 OPEC-Mitgliedstaaten heute bei ihrem Treffen in Wien geeinigt. Das bestätigte OPEC-Generalsekretär El Badri nach dem 5-stündigen Treffen. Wir haben gut 3 Stunden über die Situation gesprochen. Am Ende haben wir entschieden, im kommenden Halbjahr an einer Förderung von 30 Millionen Fass Rohöl pro Tag festzuhalten. Man wolle abwarten, wie der Markt reagiert. Die OPEC geht davon aus, dass die Nachfrage nach Öl im zweiten Halbjahr 2015 wieder steigen wird. Derzeit ist sie schwach. Seit Sommer ist der Ölpreis um 30% gesunken. Am Tag der OPEC-Konferenz fiel er auf ein neues 4-Jahrestief und lag je nach Sorte um 60 Euro pro Fass. Der iranische Ölminister Bijan Zangani sagte nach dem Treffen, 2015 hängt alles von der Marktreaktion auf den derzeit niedrigen Preis ab. Einige Analysten glauben, dass diese Situation dazu führen wird, einige ineffiziente Produzenten vom Markt zu fegen. Und danach würde sich der Preis stabilisieren und die Lage verbessern. Vor allem OPEC-Länder wie der Iran hatten vor dem Treffen darauf gedrungen, die Förderquoten zu senken. Die Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, hatten dies abgelehnt. Der Iran leidet unter dem niedrigen Ölpreis, denn er unterliegt auch noch Sanktionen wegen seines Atomprogramms. Aber auch Nicht-OPEC-Staaten wie Russland macht der niedrige Ölpreis zu schaffen. Nach Schätzungen verursacht das billige Öl einen Schaden von gut 80 Milliarden Euro, fast 3-mal so viel wie die Sanktionen wegen der Ukraine Krise in diesem Jahr. Der Wiener Ölexperte Johannes Benigni glaubt deshalb,
das Erste ist, dass sie ohne dies aufgrund der derzeitigen Sanktionen und ihrer veralteten Ölindustrie nächstes Jahr wahrscheinlich unserer Schätzung nach 200.000 Fass weniger produzieren werden.
Von der gleichbleibenden OPEC-Förderquote profitieren insbesondere die Saudis. Der Iran wird klein gehalten und die Russen auch, die fast so viel Öl produzieren wie die Saudis. Mit dem Festhalten an der Förderquote bringt die OPEC aber auch einen weiteren Konkurrenten in Bedrängnis. Die Amerikaner haben zuletzt viel Schieferöl auf den Markt gebracht, müssen deshalb weniger Öl einkaufen. An der OPEC-Förderquote festzuhalten sei eine Antwort auf diese Konkurrenz, so OPEC-Generalsekretär El Badri. Durch den niedrigen Ölpreis wird das sogenannte Fracking zunehmend unrentabel. Insgesamt liefern die 12 Mitgliedstaaten der OPEC mehr als ein Drittel des weltweiten Öls.
Stefan Oschwart berichtete. Ein Grund für den Ölpreisverfall ist die lahmende Weltkonjunktur. Auch die deutsche Wirtschaft ist zuletzt nur haarscharf an einer Rezession vorbeigeschrammt. Davon lässt sich der Arbeitsmarkt hierzulande nicht beeindrucken. Mit 43 Millionen erreicht die Zahl der Beschäftigten einen neuen Rekord. Zudem weist Deutschland europaweit die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Klaus Bofor berichtet.
Mit knapp über 2,7 Millionen hat die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ihren Jahrestiefststand erreicht. Unter dem Strich waren im November 16.000 Menschen weniger arbeitslos als im Oktober und 89.000 weniger als vor 12 Monaten. Gemessen an der politisch bedingten Unsicherheit, vor allem aber verglichen mit dem europäischen Umfeld, ist dies eine solide Entwicklung. Sehr viel mehr als bei der registrierten Arbeitslosigkeit bewegt sich aber bei der Beschäftigung. Über 43 Millionen Menschen sind erwerbstätig, davon haben 30,6 Millionen einen sozialversicherungspflichtigen Job. Eine halbe Million mehr als vor Jahresfrist. Ob bei den Frauen oder den Menschen über 60, sogar über 65, die Beteiligung am Erwerbsleben nimmt stetig zu. Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit.
3/4 der Personen zwischen 20 und 64 in Deutschland hatten Arbeit. Damit nimmt Deutschland einen Spitzenplatz in der Europäischen Union ein. Vor 10 Jahren waren wir im letzten Drittel.
Obwohl das Wirtschaftswachstum verhalten bleibt, steigt die Beschäftigung. Diese Entkoppelung von Konjunktur und Arbeitsmarkt beobachten Experten seit längerem. Sie verdankt sich der wachsenden Bedeutung des Dienstleistungssektors. Altenpflege, Kinderbetreuung oder die Verpflegung der Menschen außer Haus sind Dienstleistungen, die erbracht werden müssen, egal ob der Export brummt oder nicht. Zum Glück aber schlägt sich auch das verarbeitende Gewerbe recht gut und damit sind auch unternehmensnahe Dienstleistungen gefragt, wie sie etwa Ingenieurbüros oder Werbeagenturen erbringen. Gefragt, ob die im Juli in Kraft getretene abschlagsfreie Rente mit 63 schon Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt zeitigt, äußert sich Frank-Jürgen Weise zurückhaltend. Zwar seien in der Altersgruppe 63+, heute 20.000 Arbeitnehmer weniger beschäftigt als noch im Juni. Das entspricht 5% der Beschäftigten aus diesen Jahrgängen. Aber es gäbe eben auch 12.000 gemeldete Arbeitslose in dieser Altersgruppe weniger. Wie diese Menschen sich verhalten hätten, wenn es das Rentenpaket nicht gegeben hätte, lässt sich seriös nicht beantworten. Auf keinen Fall möchte Weise das Rentenpaket bewerten.
Es gehen welche, die in guter Beschäftigung waren, mit guten Einkommen und daraus die Vermutung, und das kann man im Einzelfall nachsehen, auch sehr qualifiziert. Das Ganze ist aber jetzt eine demokratisch legitimierte Entscheidung. Man kann genauso gut sagen, dieses Weggehen derer ist dann die Chance für die anderen.
Eindeutig positiv sieht die Bundesagentur für Arbeit die Pläne von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die seit Jahren verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit anzugehen. Die aktive Arbeitsmarktpolitik könne diesen politischen Schub gebrauchen, so Heinrich Alt vom Vorstand der Bundesagentur. Alt warnt aber zugleich vor übertriebenen Erwartungen.
Nur wir müssen uns davor hüten zu sagen, dieses Programm führt jetzt dazu, dass die Langzeitarbeitslosigkeit rapide abgebaut wird, sondern wir müssen ein gesamtes Bündel von Handlungsoptionen sehen und müssen die auch wahrnehmen. Beispielsweise den Punkt, können wir verhindern, dass Menschen überhaupt in die Situation kommen, langzeitarbeitslos zu sein.
Von den 2,7 Millionen gemeldeten Arbeitslosen sind derzeit 1.041.000 länger als 12 Monate registriert und damit langzeitarbeitslos. Zwar ist auch diese Zahl übers Jahr hinweg leicht rückläufig, doch ihre Chancen, in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren, sind im Vergleich zu anderen Arbeitslosen gering.
Über den robusten Arbeitsmarkt berichtete Klaus Bofo. Mehr Beschäftigte, höhere Löhne und niedrige Zinsen. Ideale Rahmenbedingungen für ein gutes Konsumklima. Tatsächlich schicken sich die deutschen Konsumenten an, Wachstumsmotor für ganz Europa zu werden. Alexander Schmidt berichtet.
Die Deutschen sind in Kauflaune. Die Stimmung bei den Verbrauchern ist gut, wenige Wochen vor Weihnachten. Edgar Walk, Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler, erklärt das so.
Es hängt damit zusammen, dass der Arbeitsmarkt relativ dynamisch ist in Deutschland. Und vor allem sind die Zinsen für Deutschland so niedrig, sodass es für viele unattraktiv ist zu sparen und attraktiv ist, das Geld auszugeben.
Ähnlich sieht das Askan Iredi, Aktienmarktstratege der Aktionärsbank.
Der deutsche Verbraucher hat mehr Vertrauen in seinen Geldbeutel, an seinen Arbeitsplatz, nach wie vor in die Exportkraft Deutschlands. Und das wirkt sich aus. Man kauft also wieder beherzter.
Die Deutschen geben so viel Geld aus wie seit Jahren nicht mehr, sagen die Konsumforscher. Davon profitieren viele Firmen hierzulande, sagt Christian von Engelbrechten, Fondsmanager bei Fidelity.
Ich denke, dass dieses Jahr eigentlich alle konsumnahen Bereiche sich positiv entwickeln sollten. Einzelhandel, Elektronik auch wieder ziemlich stark. Aber auch der Autosektor, von dem wir noch weiter positive Nachrichten erwarten.
Autos, Lebensmittel, Kleider, Smartphones, Tablets, all das steht bei den Bundesbürgern ganz oben auf den Einkaufszetteln. Besonders jetzt, wenige Wochen vor Weihnachten. Aber, so sagen die Konsumforscher, das ist nicht alles. Auch Immobilien sind bei den niedrigen Zinsen gefragt. Es wird viel renoviert, die Baumärkte sind voll und zwischendrin ist auch mal Urlaub angesagt. Die Tourismusbranche boomt. Und der Trend hin zu mehr Konsum dürfte anhalten, sagt Ökonom Edgar Walk vom Bankhaus Metzler und sieht einen weiteren Vorteil.
Mittelfristig ist sehr wichtig, dass der deutsche Konsum steigt, weil wir müssen ja auch dazu beitragen, dass praktisch die Länder in Südeuropa ihren Reformprozess erfolgreich abschließen. Das heißt, dass sie mehr exportieren können nach Deutschland. Wenn wir hier mehr konsumieren, fällt es den Spaniern, den Italienern, den Portugiesen einfacher, Güter nach Deutschland zu exportieren, weil hier die Nachfrage dann gegeben ist.
Die Deutschen also mit dazu beitragen, dass es den anderen Ländern Europas besser geht. Das kommt auch den Firmen hierzulande zugute. Sie können dann mehr investieren, mehr Menschen einstellen und auch höhere Löhne zahlen. Der Konsum als Wirtschaftsmotor für ganz Europa.
Das war Alexander Schmidt aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Auch die Inder sind im Kaufrausch. Sie kaufen wie verrückt Gold. Das Gold soll den frisch vermählten Glück bringen. Je mehr Gold, desto größer das Glück, lautet die einfache Rechnung. Doch nicht nur deswegen ist Indien der größte Goldimporteur der Welt geworden. Die Menschen horten immer mehr Gold, auch um sich vor der schwachen Währung und hohen Inflation zu schützen. Was sie dabei übersehen ist, dass der hohe Goldimport die Rupie weiter schwächt und die Handelsbilanz aus dem Ruder bringt. Deshalb will die indische Regierung dagegen steuern. Aus Neu-Delhi, Jürgen Webermann.
Der Karol Bagh-Markt im Herzen von Neu-Delhi ist der wohl größte Gold- und Juwelenmarkt in Südasien. Die ganze Straße scheint zu glitzern, in den Schaufenstern liegen Ketten und Ringe. Die Wächter hier schauen etwas grimmiger als in anderen Vierteln der Stadt. Hier herrscht gerade Hochsaison. Auch Asha Sood und ihr Ehemann Dinesh stöbern in einem der Läden. Bola und Söhne heißt er. In den kühleren Monaten stehen Hochzeiten an und Ashas und Dineshs Tochter wird bald verheiratet. In Indien glauben sie, dass je mehr Kilos Gold im Schmuck der Braut hängen, desto glücklicher ihr Leben. Auch deshalb ist Indien der Goldimporteur Nummer 1 weltweit. Na klar, aber der Schmuck ist auch eine Investition. Schauen Sie, wir sind aus der einfachen Mittelklasse. Wir kaufen den Schmuck für unsere Zukunft und für die unserer Kinder. In diesem Jahr aber mischen sich die indischen Traditionen mit knallharten Investitionsentscheidungen. Es wird ja nicht mehr geheiratet im Land als sonst. Dafür aber haben die Inder mehr Gold importiert. Allein im Oktober vervierfachte sich der Wert der Goldimporte im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 4 Milliarden Dollar. Im Moment kaufen bestimmt 80% meiner Kunden ausschließlich, um ihre Rupien zu investieren. Selbst wenn sie es für ihre Kinder kaufen, ist es für sie immer noch ein Investment. Sagt Kuldeep, der Ladenbesitzer von Bola und Söhne. Der Grund, warum so viele Inder scharf auf Gold sind, ist in diesem Herbst eindeutig. Es ist der niedrige Preis, der sie in die Läden treibt. Das Vertrauen in die eigene Währung, die Rupie, ist nicht gerade groß. Das gleiche gilt etwa für Aktieninvestments, sagt Basanta Pradhan, Wirtschaftsprofessor an der Universität zu Delhi. Wenn Sie in Aktien investieren, dann ist die Gefahr groß, dass es plötzlich mal wieder einen Skandal gibt oder ähnliches. Das geschieht hier öfters. Also gilt Gold als vergleichsweise sichere Anlageform. Für die Regierung aber ist genau das ein Problem. Die immensen Goldimporte lassen das Defizit in der Handelsbilanz weiter anwachsen. Indien importiert wesentlich mehr Waren, als es ausführt. Dieses Defizit führt seit mehr als einem Jahr dazu, dass die indische Rupie unter Druck steht. Für Verbraucher bedeutet das noch mehr Nachfrage nach Gold, um einem Verfall der Währung vorzubeugen. Die Zentralbank hatte die Nachfrage im Frühjahr sogar noch angeheizt, als sie dafür sorgte, dass Einfuhrbeschränkungen aufgehoben wurden. Die Währungshüter gingen davon aus, dass die indische Rupie stabil sei. Aber jetzt sackt die Währung wieder und die Regierung reagiert darauf mit höheren Zöllen auf Goldimporte. Basanta Pradhan hält das aber für den falschen Weg. Diese Zölle führen nur dazu, dass die Leute versuchen, Gold ins Land zu schmuggeln. Vor einem Jahr, als in Indien fast schon so etwas wie Panik herrschte, die Rupie täglich schwächer wurde, die Inflation stieg und das Wachstum einbrach, fanden immer mehr skurrile Schmuggelgeschichten den Weg in die großen Zeitungen. Während die Nachfrage nach Gold in den Läden einbrach, versuchten Frauen, das Edelmetall in der Unterwäsche ins Land zu bringen, und Stewardessen fanden schon mal 200 Kilogramm in Gold auf dem Klo ihres Flugzeugs. Das sind nur zwei Beispiele, die Pradhans These stützen. Wir sollten lieber versuchen, unsere Exporte zu stärken. Anders wird es nicht gehen. Wir müssen mehr Produkte herstellen. Wir müssen all diese Bereiche kräftig reformieren. Da gibt es viel zu tun. Doch wird die Goldnachfrage in Indien trotz Reformen sinken? Der Goldhändler Kuldeep hat da so seine Zweifel. Das glaube ich nicht. In Indien sind die meisten Menschen einfach nicht gebildet genug, um von diesem einfachen Schema abzurücken. Wir sind da 150 Jahre hinter dem Westen. In Gold zu investieren ist für uns einfach und verständlich. Und daran wird sich erstmal nichts ändern. Für Kuldeep ist klar, an dem scheinbar ewigen Run aufs Gold in Indien sind eben nicht nur opulente Hochzeiten schuld.
Mit dieser Reportage von Jürgen Webermann endet unser Podcast. Lennart Liebhold in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.